온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 404. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Frühling ist endlich da, aber wir sitzen trotzdem hier im Studio und basteln am neuen Onda Info. Diesmal im Angebot ein frischer Eindruck vom erfolgreichen Frauenstreiktag in Uruguay, zwei Nachrichten zu Mexiko und anschließend ein Beitrag zum handfesten Gammelfleischskandal in Brasilien. Bestochene Lebensmittelkontrolleure sollen verdorbenes Fleisch für den Verzehr genehmigt haben. Wirk. Gut, dass ich Vegetarier bin. Viel haben wir in den letzten Jahren über sexuelle Vielfalt berichtet. Aber was ist denn eigentlich sexuelle Dissidenz? Viele Angehörige der lesbisch-schwulen Community haben bestimmte Normen und Werte, die auf eine gewisse Art und Weise konservativ sein können. Doch es gibt auch andere, wie José Carlos Enríquez aus Chile. Er hält der LGBTI-Community den Spiegel vor. Für ihn zum Beispiel ist Homosexualität ein Maskottchen der Macht. Eure Ondistas hoffen auf euer gesteigertes Interesse.
Onda Info? Nachrichten.
In Montevideo fand am 8. März, dem Internationalen Frauentag, eine der größten Demonstrationen seit Jahren statt. Einige 10.000 Menschen füllten mehrere Straßenblöcke der Hauptstraße 18 de Julio. Nach bereits 8 registrierten Frauenmorden in diesem Jahr war diese Demonstration ein klares Zeichen der uruguayischen Bevölkerung. Ni una más, keine weitere. Viele hatten selber Plakate gezeichnet und sich verkleidet. Kleinere Gruppen sangen die traditionelle uruguayische Murga oder begleiteten die Demonstration mit dem afro-südamerikanischen Trommelrhythmus Candombe. Einige Frauen spielten Straßentheater. Auffällig war auch, dass keine der politischen Parteien sichtbar waren. Dafür hunderte von sozialen Bewegungen, kleinen NGOs und kleinere Stadtteilinitiativen.
Mexiko. Der Menschenrechtsombudsmann des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca beantragte bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission Schutzmaßnahmen für die Opfer des Massakers von Nochistlan. Arturo Peimbert begründete den Antrag damit, dass sowohl die Opfer des brutalen Polizeiangriffs als auch die ihren Fall vertretenden MenschenrechtsverteidigerInnen ständigen Bedrohungen ausgesetzt sind. Allein im März gab es 2 Attentate auf Mitglieder des Opferkomitees. Zur Erinnerung. Mitte Mai 2016 traten in Mexiko Zehntausende Lehrerinnen in einen unbefristeten Streik, um gegen die Umsetzung einer Reform des Bildungssystems zu protestieren. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, besetzten die Protestierenden wichtige Verkehrsknotenpunkte im Süden des Landes. Bei dem Versuch, am 19. Juni letzten Jahres die Autobahn von Mexiko-Stadt in die Hauptstadt Oaxacas zu räumen, kam es zu massiven Übergriffen durch die Polizei. Dabei starben nicht nur 8 Menschen, es wurden auch hunderte BewohnerInnen der Mixtekengemeinde Nochistlan durch Schüsse verletzt. Aufgrund der andauernden Bedrohungen trauen sich viele der Opfer des Polizeiangriffs nicht, ihre Zeugenaussagen zu machen. Nicht zuletzt deswegen kommen die Ermittlungen nicht voran. Mehr als 9 Monate nach dem Massaker ist kein einziger der Verantwortlichen verhaftet worden. Und das, obwohl das brutale Vorgehen der Polizei umfassend durch Fotos, Videos und Zeugenaussagen dokumentiert ist. Arturo Peimbert reichte den Antrag bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission auch deshalb ein, um das Vertuschen der Vorkommnisse zu verhindern. Aus dem gleichen Grund will er den Fall vor den UN-Menschenrechtsrat in Genf bringen. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass in Mexiko generell ein hohes Maß an Straflosigkeit herrscht. Vor allem bei von Sicherheitskräften begangenen Straftaten werden Zeugen eingeschüchtert, Tatorte manipuliert und falsche Beweise präsentiert, um die Täter zu decken.
Mexiko. Veracruz ist einer derjenigen mexikanischen Bundesstaaten, in denen besonders viele Menschen gewaltsam verschwinden und umgebracht werden. Das trifft insbesondere auf die Zeit zwischen 2010 und 2016 zu, als Javier Duarte Gouverneur von Veracruz war. Erst kürzlich wurde wieder ein Massengrab mit mindestens 250 Leichen gefunden, das größte in ganz Mexiko. Journalisten und Journalistinnen und Angehörige gehen davon aus, dass die Täter in den Reihen der Polizei und des organisierten Verbrechens zu finden sind. Sie werden jedoch fast nie ermittelt und können daher mit nahezu absoluter Straflosigkeit rechnen. Von den Angehörigen der Opfer wurden DNA-Proben entnommen, um sie mit den gefundenen Leichen abzugleichen. Nun hat sich herausgestellt, dass die allermeisten der DNA-Proben falsch entnommen wurden und damit wertlos sind. Das erklärte der Staatsanwalt von Veracruz, Jorge Winkler. Von tausenden DNA-Proben seien nur 276 verwertbar. Hintergrund ist eine Anordnung des mexikanischen Innenministeriums, dass alle Bundesstaaten eine Datensammlung anlegen sollten, um sie untereinander abzugleichen. Das ist nun ausgerechnet in Veracruz nicht möglich. Die Angehörigen der Verschwundenen müssten sich nun erneut die DNA-Proben entnehmen lassen, so Winkler. Seit dem Ende der Amtszeit von Javier Duarte kommen immer mehr Skandale ans Licht. Zu Beginn des Jahres war bekannt geworden, dass die Gesundheitsbehörde krebskranke Kinder in Veracruz nicht mit Medikamenten für die Chemotherapie, sondern mit destilliertem Wasser behandelt hatte. Angeblich habe es zu wenig finanzielle Mittel und zu viel Korruption gegeben. Das teilte der aktuelle Gouverneur Miguel Ángel Yunes mit. Außerdem seien 17 Tonnen gelagerte Medikamente bereits abgelaufen gewesen. Und im Februar sind 47.000 AIDS-Schnelltests gefunden worden, die keine gesundheitliche Zulassung hatten und somit illegal waren. Sie waren von der Gesundheitsbehörde unter Duarte gekauft worden. Das bedeutet, dass die Ergebnisse der AIDS-Tests falsch sein könnten. Die Regierungszeit von Javier Duarte hatte in den öffentlichen Kassen ein Loch von umgerechnet 40 Millionen Euro hinterlassen. Als die Korruptionsvorwürfe gegen ihn immer lauter wurden, trat Duarte im Oktober 2016 zurück, floh per Hubschrauber und wird seitdem von Interpol gesucht. Gegen ihn wird bislang unter anderem wegen Geldwäsche, Veruntreuung und illegaler Bereicherung ermittelt.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
In Brasilien wird ähnlich viel Fleisch verzehrt wie in westlichen Industrieländern. 80 Kilogramm pro Kopf jährlich. Besonders beliebt ist Rindfleisch. Das gemeinsame Grillen mit der Familie am Wochenende, ebenso wie riesige Viehherden auf saftigen Wiesen, sind für viele Menschen in Brasilien Teil der Kultur ihres Landes. Doch aktuell dreht sich ihnen sprichwörtlich der Magen um. Über Jahre hinweg soll zum Teil verdorbenes Fleisch gepanscht und weiterverkauft worden sein. Einige Schlachtbetriebe sollen Fleischprodukte mit Wasser oder sogar Pappmaché gestreckt und mit Chemikalien weit jenseits der erlaubten Grenzen behandelt haben. Über 30 Unternehmer sowie Funktionäre des Agrarministeriums wurden bei Razzien Mitte März festgenommen. Der Vorwurf: bestochene Lebensmittelkontrolleure winkten Gammelfleisch durch, auch für den Export. Die Ermittlungen brachte Daniel Teixeira bereits vor 2 Jahren ins Rollen. Der damalige Fleischkontrolleur packte aus, weil er nicht weggucken wollte.
Es wurde ganz bewusst verdorbenes Fleisch verarbeitet. Fleisch, dessen Verfallsdatum abgelaufen war oder das nicht gekühlt war. Teilweise machten Abfallprodukte 94% der Aufschnittwaren wie Wurst oder Schinken aus. Und das, obwohl je nach Produkt nur ein Anteil von 40% oder 60% erlaubt ist. Das drückte natürlich die Produktionskosten. Es handelt sich also um Dumping und Betrug.
Als besonders haarsträubend erinnert sich Teixeira an die Herstellung von Wurstwaren in einem Betrieb in Südbrasilien.
Durch eine DNA-Analyse haben wir festgestellt, dass die Putenwurst überhaupt kein Putenfleisch enthielt. Sie enthielt zu wenig Proteine, dafür mehr Zucker und 80 Mal mehr Sojaanteil als erlaubt.
Der Veterinärmediziner Teixeira ging davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelte, als er damals Alarm schlagen wollte. Doch seine Vorgesetzten versetzten ihn, um den Gang der Dinge nicht weiter zu stören. Daraufhin ging er zur Polizei. Seitdem der Skandal nun bekannt wurde, wiegelt die Regierung ab. Für sie gibt es keinen Grund zur Sorge. Brasiliens Kontrollsystem sei eines der besten der Welt. Dass sogar 2 Weltmarktführer unter den verdächtigten Unternehmen sind, wird fast übergangen. Landwirtschaftsminister Blairo Maggi, selbst Sojabaron und Vertreter der Agrarindustrielobby, hält die Vorwürfe für übertrieben.
Es ist doch völlig normal. Zusatzprodukte wie Konservierungsstoffe werden immer benutzt und bedeuten keinerlei Gefahr für die Gesundheit der Konsumenten. Ärgerlich, dass behauptet wurde, diese seien krebserregend. Und bei der Fantasie der Menschen ist es kein Wunder, dass vieles durcheinander geht. Verfaultes Fleisch? Ich halte das für völlig ausgeschlossen.
Dennoch zeigte der Skandal schnell seine Wirkung. Innerhalb von Tagen ging der Fleischkonsum im Inland zurück. Und mehrere wichtige Exportländer, allen voran China, aber auch die Europäische Union, ergriffen Maßnahmen gegen Fleischimporte aus Brasilien. Der sehr lukrativen Fleischindustrie drohen nun empfindliche Einbußen. In Sorge um eine Ausweitung der ohnehin schweren Wirtschaftskrise lud Präsident Michel Temer die Botschafter von Importstaaten in ein Steakhouse ein und redete das Problem klein.
In unserem Land gibt es 4.837 Unternehmen der fleischverarbeitenden Industrie. Von diesen, das möchte ich hier betonen, sind nur 21 Betriebe angeblich in irreguläre Machenschaften verwickelt. Wichtig ist auch, dass von insgesamt 11.000 Funktionären des Agrarministeriums gerade mal 33 unter Verdacht stehen.
Im vergangenen Jahr exportierte Brasilien über 1 Million Tonnen Rindfleisch und fast 4 Millionen Tonnen Hühnerfleisch in die ganze Welt. Beim Export setzt die Fleischbranche jährlich 14 Milliarden US-Dollar um. Was für Regierung und Agrarindustrie eine Erfolgsgeschichte ist, halten andere für einen Irrweg. Die ungebremste Ausweitung der Fleischproduktion habe auch jenseits des Haltbarkeitsdatums dramatische Auswirkungen für die Umwelt. Sie führe, erst recht in einem Land wie Brasilien, zur Rodung von Wäldern und leiste nicht zuletzt einen Beitrag zum Klimawandel. Nicht nur die Fleischqualität, sondern auch die Herstellung des Tierfutters müsse hinterfragt werden, sagt Maureen Santos von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Das meiste Fleisch in Brasilien wird industriell hergestellt. Deswegen müssen nicht nur die Schlachtbetriebe kritisch betrachtet werden, sondern auch die Frage, auf welchem Weg das Tierfutter bereitgestellt wird. Der zunehmende Anbau von Soja- und Maismonokulturen führt zur Abholzung der Wälder. Das hat auch negative Auswirkungen auf den Wasserverbrauch und führt zu einem Verlust an biologischer Vielfalt.
Das Beispiel Fleisch zeigt, wie ein Problem ins andere greift. Auch wenn alle Vorschriften eingehalten werden, sind die Verbraucher den gewinnsteigernden Methoden der industriellen Landwirtschaft ausgesetzt. Rückstände von Pestiziden sind, zumindest in Südamerika, in jedem saftigen Steak enthalten. Maureen Santos.
Brasilien ist Weltmarktführer im Einsatz von Agrargiften. Und da die Nutztiere genau mit diesem verseuchten Soja gefüttert werden, konsumieren auch die Fleischesser jede Menge gesundheitsschädlicher Substanzen mit.
Bei derartigen Produktionsmethoden droht das Menschenrecht auf Gesundheit und angemessene Ernährung auf der Strecke zu bleiben. In der Bevölkerung wächst die Unsicherheit. Viele Menschen in Brasilien überlegen jetzt zweimal, bevor sie zu Fleisch oder Wurst greifen. Wie die Cariocas Luciana und Marcela.
Ich habe bisher fast jeden Tag Fleisch gegessen. Aber gut für meine Gesundheit ist es bestimmt nicht. Besser wäre es, Biohühner und Eier zu essen. Da weiß ich wenigstens, woher das Essen kommt.
Zumindest solange der Skandal nicht aufgeklärt ist, habe ich mir vorgenommen, weniger Fleisch, Schinken und Wurst zu essen.
Die beiden Frauen wissen, dass es nicht einfach ist, die Essgewohnheiten zu verändern. Doch der Skandal um Gammelfleisch könnte ein Anlass sein, sich in Zukunft gesünder zu ernähren.
Vamos al llamado del bosque.
Octavo Foro Social Panamazónico Perú 2017 en defensa de la Amazonía.
Vom 28. April bis zum 1. Mai findet das 8. Panamazonische Sozialforum in Tarapoto in Peru statt. Das Amazonasgebiet ist im Fokus von Kämpfen und Widerstand angesichts der Krisen in unseren sozialen, politischen und ethischen Formen des Zusammenlebens. Das Sozialforum will speziell indigene Völker, soziale Organisationen und Frauen unterstützen, denn die Verteidigung des Amazonasgebiets, seiner Biodiversität und seiner Einwohnerinnen und Einwohner ist essentiell für das Überleben auf der Erde. Wir vom Nachrichtenpool Lateinamerika werden auch dabei sein und euch von dort informieren.
Vamos al llamado del bosque.
Octavo Foro Social Panamazónico Perú 2017 en defensa de la Amazonía.
Ici, quand l'arrêté te crève les yeux, tu fais tout pour les fermer. Fais gaffe, ça saigne, c'est le début de la gangrène. Ton cerveau qui pourrit comme ta vie de souris. Cache-toi, rapide, sois fourbe, ta leçon est bien apprise, ne rien entendre. Rien voir, ne rien dire. Ras des champs, ras des villes. Une vie bien tranquille, à vrai dire. Et quand meurt la Palestine, seul t'intéresse Zinedine. Quand dis-tu nos libertés, tu te sens pas concerné. Putain, c'est consternant. Le nombre de cons aidant les états à détruire. Ce que cherchent à construire. Les rêveurs ont d'autres valeurs qui refusent de fuir. Malgré votre ardeur à étaler votre empire. Entre deux mondes et pas de pont. Entre croissance et désolation. Entre deux mondes, nous nous battons pour qu'enfin disparaissent. Entre deux mondes et pas de pont, entre croissance et désolation, entre deux mondes.
Die sexuelle Vielfalt hat in den letzten 3-4 Jahrzehnten in vielen Ländern der Welt einiges erreicht. In Deutschland waren homosexuelle Handlungen noch bis Anfang der 80er Jahre strafbar. Heute kämpfen Lesben, Schwule und Transpersonen um das, was in vielen westlichen und lateinamerikanischen Ländern längst Standard ist: die Öffnung der Ehe und das Recht auf Adoption. Doch der Weg des Regenbogens in die Bürgerlichkeit gefällt nicht jedem. Längst muss sich die sexuelle Diversität mit einer sexuellen Dissidenz herumschlagen, die dem schwul-lesbischen Bürgertum einen nicht allzu vorteilhaften Spiegel vorhält. José Carlos Enríquez aus Chile ist einer von ihnen.
No me cuesta nada escribir todo lo que me gusta respecto al sexo y publicarlo.
José Carlos Enríquez, 25 Jahre alt, ist Aktivist und Autor und seit seinem 17. Lebensjahr Prostituierter oder Stricher, wie er sich selber nennt. Fast ebenso lange ist José Carlos Teil des universitär-utopischen Kollektivs der sexuellen Dissidenz, CUTS, in Chile. Er hat in audiovisuellen, Foto- und Performance-Projekten mitgewirkt, schreibt pornografische Literatur, schießt Post-Porno-Videos, die bereits auf Festivals in Mexiko, Peru und Spanien gezeigt wurden. In Chile ist José Carlos ein kleines Social-Media-Phänomen. Ihm ist es zu verdanken, dass das Thema männliche Prostitution in den letzten Monaten ziemlich prominent in den chilenischen Medien gewesen ist.
Siempre he sido muy sexual. Crecí de forma muy hipersexuada. Ojalá hubiese sabido a los 14 que podía prostituirme y me hubiese ahorrado años de tortura.
Ich bin immer schon hypersexuell gewesen. Für mich war die Prostitution ein Ausweg aus der Gewalt meiner Familie, aus der Sklaverei, die heute Arbeit bedeutet. Vor allem, wenn du arm bist, keinen Studienabschluss hast und in einem so teuren Land wie Chile lebst. Da siehst du Schwule und Transpersonen in Callcentern und Burgerbuden schuften. Das habe ich auch gemacht, eine Scheißarbeit. Du kommst völlig fertig nach Hause und verdienst kaum was. Gerade wenn du jung und arm bist, das sage ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht, dann kann die Prostitution eine Befreiung sein. Klar, wir kämpfen für die Anerkennung der Prostitution als Arbeit, aber eine Prostituierte wie ich wird, ob legal oder nicht, nie vergleichbar sein mit einer Bäckerin oder einem Sekretär.
No es lo mismo y no va a ser lo mismo un panadero, una secretaria, un prostituto, una prostituta, en un mundo con prostitución legal o no, no va a ser lo mismo nunca.
Me han sugerido que comience a presentarme como escort. Es cierto que suena bonito, elegante y profesional. Prefiero visibilizarme como lo que somos los putos en este país. Un insulto que solo atenta contra la dignidad humana. No quiero ser aceptado por una sociedad mojigata, hipócrita.
José Carlos mag schwul und Stricher sein, aber gerade hier outet sich der Dissident. José Carlos definiert sich als homosexuell feministisch und nicht als Teil der LGBT-Bewegung. Und auch seine Kritik an der Stricherszene in Chiles Hauptstadt Santiago oder im mondänen Urlaubsort Viña del Mar ist dort nicht auf Wohlgefallen gestoßen. In seinem Buch Soy Puto, ich bin Stricher, zieht José Carlos über den Standesdünkel unter Strichern vom Leder, wo es darum geht, wer hochkarätigere Klienten im Portfolio hat. Dass man möglichst macho-mäßig rüberkommen und sich zwar ficken, aber nicht küssen lassen sollte. Über den seiner Meinung nach euphemistischen Unsinn, sich Escort und nicht Stricher zu nennen. Er schreibt über Rassismus in der Szene, gewährt Einblicke in die Welt einer durchgeknallten, homophilen Oberschicht in Chile und hält ein paar schlüpfrige Anekdoten bereit.
Que también eso yo lo aprendí en la licencia sexual y con mi experiencia respecto a mi familia y muchas familias, sobre todo de gente pobre, que son campos de tortura y nidos de fascismo. No es el pueblo idealizado por la izquierda que es el pueblo.
Familien, vor allem arme Familien wie meine, das sind in Chile heute Folterkammern und Nester des Faschismus. Diese Familien gehen in die Malls, nicht zum Protestieren auf die Straße. Die Familie ist die erste Diktatur über den Körper, vor allem die christlich-nationalistische Familie, wo die Frauen sich für umsonst für Sex hergeben müssen und Kinder vergewaltigt oder verprügelt werden. Trotzdem sind sich alle einig, dass der Körper nicht ausgebeutet, die Liebe nicht verkauft werden darf. Das sagen dir die Rechten wie die Linken, traditionelle Feministinnen, sogar Atheisten. Die Realität ist doch, dass der Körper seit der Geburt ausgebeutet wird. Aus der Prostitution heraus können wir unsere Ausbeutung immerhin umdeuten. Beuten wir uns selber aus, verhindern wir zumindest, dass uns andere ausbeuten.
Lo que hay que hacer es lo que uno podría hacer también con la prostitución como trabajo antitrabajo, resignificar nuestra explotación, reapropiársela también, no dejar que otros te exploten, explotarse uno mismo.
Lo único que me importa de las leyes es desobedecerlas. Mi confianza política está en este transfeminismo que no espera decretos legalistas, Me importa mucho más desobedecer antes que exigirle al Estado su misericordia tramposa. La prostitución puede llegar a ser subversiva, pero es un proceso, una voluntad. No hay puto subversivo solo por ser puto.
Mit 17 ist José Carlo endlich von zu Hause weg, weg aus einer kaputten Familie und von der Prügelei seines Vaters. Anti bedeutet bei José Carlo nicht nur Anti-Callcenter- und Burgerbudenarbeit, sondern auch Anti-Familie. An die Stelle dieses christlich-bürgerlichen Infernos setzt sein universitär-utopisches Kollektiv die Herde oder Nachbarschaft als Ort des Überlebens in einem feindlichen System. Zudem aus José Carlos Sicht auch die LGBT-Bewegung zählt.
Y ahí es donde yo entiendo de que ser heterosexual o la heterosexualidad como régimen político no es más allá de la práctica sexual coito pene vagina.
Die Heterosexualität als Herrschaftsform geht viel tiefer als die Sexualpraxis Penis-Vagina. Die sexuelle Vielfalt in Chile spiegelt genau diese Heteronormativität wider, gegen die wir uns als sexuelle Dissidenz auflehnen. Das sind hauptsächlich Männer, die sich auch als Männer definieren und die femininere Männer dissen. Männer einer gesetzten Klasse sind das hauptsächlich, ideologisch Mitte-Rechts und neoliberal. Homosexualität ist heute ein Maskottchen der Macht. Und die Agenda der sexuellen Vielfalt spiegelt diese traditionelle Heteronormativität wider. Öffnung der Ehe, Adoption, Pro-Familie, das Haus als Lebenstraum, der Privatbesitz ist heilig.
Matrimonio homosexual, Adoption de hijos, Pro-Familia, la casa, la propiedad privada. Es una política neoliberal.
A mí no me molesta que me relacione de inmediato con el VIH cuando digo que me prostituyo. Lo que me molesta es esa soberbia ilusión sobre nosotros, que por cobrar estamos más cerca de la muerte.
Wieder einmal Zoff in der Nachbarschaft, zwischen dem Mainstream und den Sektierern, zwischen denen, die Hauptsache gleich und denen, die Hauptsache anders sein wollen, zwischen denen, die endlich in einem bürgerlichen Leben ohne Diskriminierung ankommen wollen und denen, wie José Carlo, für die das Leben kein brav bürgerliches Happy Ending bereithält. Du wirst ständig zu irgendetwas genötigt. Freiheit gibt es nicht, zumindest dann nicht, wenn du arm bist. In unserer Scheißwelt ist auch die Prostitution eine Welt kleiner Höllen. Aber auch das muss ein Mensch lernen. Wir leben nun mal in einer Hölle.
In einem Mundo de mierda. Mundos como la prostitución sí van a ser pequeños infiernos, pero creo que uno también tiene que aprender a vivir en el infierno.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de